How I Met Your Patenonkel, diesmal mit der kleinen Jubiläumsfolge, Folge 30. Jan, Folge 30 ist Wahnsinn. Wir steuern schon auf die 52 zu. Da haben wir die erste Season schon erfolgreich beendet. Es dauert nicht mehr lang jetzt.
Ja, wunderschön, Patrick. Ich freue mich heute Abend zu unserer nächtlichen Aufnahme. Zwischendrin, ich muss mich jetzt schon mal entschuldigen, falls es ein bisschen lauter wird. Da unten ist viel los auf der Straße, aber wenn nicht, sagst du Bescheid, dann gehe ich kurz runter und sag für Ruhe und dann geht's weiter. Aber wir können das ja alles schneiden. Aber wir wollen ja auch authentisch wieder bleiben.
Ja, das ist schön, dass du jetzt hier auf Michelin-Männchen machst, aber wenn du da runter gehst und für Ruhe sorgst, dann kommst du hier nicht mehr hoch. Da muss ich hier jetzt einen Podcast völlig alleine aufnehmen. Deswegen, das will ich jetzt auch nicht. Also mach lieber das Fenster zu, schließ deine Tür zu, leg dir schon mal das Handy bereit für Notruf, falls die da hochkommen. Ne? Ich will da jetzt nicht nochmal ein zweites Mal nach Prag fahren müssen wegen dir.
Das Einzige, was zugeht, ist dein Kopf, weil die Leute, die da unten sind, ich habe es mir schon angeguckt, die sehen so aus wie du und da muss ich keine Angst haben. Dann gehe ich rüber und dann...
Ah, das sind die Gefährlichsten, du, die so aussehen wie ich.
Das stimmt. Ja. Stille Wasser sind tief, sagt man ja so schön, ne?
Ja, also still bin ich nicht. Still ist nicht die beste Eigenschaft für einen Podcast.
Ja, das ist doch
ein gebührender Start hier in unsere Folge 30. Naja, Jan, ich muss dich erstmal fragen. Ich bin jetzt hier wieder zurück, habe mich schon wieder akklimatisiert hier in Deutschland. Du bist ja immer noch in Prag. Ich sehe ja hier auf deinen Instagram-Stories, du hast mir natürlich auch erzählt, du hast Besuch bekommen wieder. Ne? Nicht nur, dass Ina und ich dich besucht haben, nein, Katie hat dich noch besucht. Deine Eltern haben dich besucht. Da jetzt einfach mal hier die kleine Zwischenfrage, wie kriegst denn du das überhaupt hin? Studierst du im Moment noch oder machst du nur Urlaub?
Nein, ich mache nur Urlaub, heißt die richtige Antwort. Also ich habe jetzt auch tatsächlich mir überlegt, das Klingelschild unten an der Wohnung umzubenennen, den Touristenbüro Steinmüller. Es ging von einem Sightseeing-Trip zum nächsten. Also ich glaube, ich habe einen Tag Pause gehabt. Montag war noch Pilzen, Dienstag hatte ich dann frei und Mittwoch sind meine Eltern schon gekommen. Donnerstag Katie. Und da wollte ich natürlich auch Programm bieten und auffahren. Und dann erstmal Dienstag war direkt dann einkaufen, Corona-Test machen und Wohnung putzen. Die vier Wände, die standen noch, aber das war auch das Einzige, nachdem ihr noch da wart. Und
Ihr wart
ja pflegeleicht. Aber ich habe dann nochmal so ein bisschen durchsaugen müssen und nochmal alles waschen müssen und so. Und
nachdem du wegen uns wusstest, wo der Staubsauger war, ne? Der hast du vorher nicht so gefunden.
Die Laken mussten schon nochmal durchgewaschen werden, nachdem ihr da drin geschlafen habt, ne? Ich habe einfach so ein bisschen alles so ein bisschen auf Vordermann gebracht, natürlich auch unsere ganzen leergetrunkenen Bierflaschen. Ja, also ich habe jetzt auch nochmal echt viel Programm, meine Eltern.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, bevor du jetzt hier vom Programm erzählst, ja. du hast ja schon Uni im Moment, oder? Oder nicht?
Ja, glücklicherweise habe ich die Uni an den Tagen gehabt, also Donnerstag zu meinen Eltern waren die schon da, da hatte ich morgens halt Uni, das ging, da hatte ich nur 3 Tage Uni, aber normal habe ich nur 2 Tage die Woche Uni. Das hat dann glücklicherweise sich so immer vorbeigeschnitten, dass das alles gepasst hat. Da hatte ich schon Glück, muss man sagen.
Ja, aber wie ist denn das jetzt hier? Das musst du jetzt unseren Hörern nochmal erzählen, weißt du, weil du jetzt hier in so einem EU-Studiengang, du bist ja für uns normale Menschen, bist du ja gar nicht mehr greifbar, weißt du? Du jetsettest da durch Europa, weißt du, von Prag, dann geht's nach Griechenland, dann wird es ausgesetzt, Griechenland wegen Corona, ja, dann geht's halt nicht nach Griechenland, dann geht's nach Barcelona, dann hast du die Wahl, geht's nach England, geht's doch nach Deutschland. Da fehlt ja den Zuhörern, fehlt da ja völlig der Bezug. Du bist ja nicht mehr erreichbar. Das ist ja wirklich krass. Wie läuft es denn jetzt ab mit deinen Klausuren zum Beispiel? Also hast du Online-Klausuren? Schreibst du die Klausuren in Präsenz? Wie machst du das? Musst du irgendwelche Essays schreiben? Hol uns mal wieder ein bisschen ab, uns Leute da draußen.
Warte, jetzt sei mal ruhig, sonst kommt ja wirklich raus, dass ich gar nicht studiere. Also jetzt musst du jetzt ja nicht aufdecken. Aber... Nein, ein Spaß beiseite. Also wir haben, das Gute an unserem Studiengang ist tatsächlich, dass es jetzt nicht so eine Klausur gibt, wo du 100 Sachen für lernst und dann nur 5% von drankommen und nicht weißt, was die 5% sind, sondern es ist halt tatsächlich so, dass die Klausuren oder die Leistungen, die du gemessen wirst, sind letztendlich Essays und Präsentationen. Also erstes Mündliche, dieses Präsentieren und sich selbst darstellen, das können wir ja beide gut, deswegen haben wir einen Podcast. Und
Wenn du dir mal so Zuhörerzahlen so anschaust, dann können wir es wahrscheinlich nicht so gut, ne?
Erzähl es nicht meinem Professor an, das wirkt sich dann auch schlecht auf meine Noten aus.
Ah ja, natürlich.
Ja, du meinst, haben die mir die ganze Zeit was vorgemacht mit den Noten? Nee, und da ist es jetzt so, dass wir, erinnere mich dann dran, nächsten Montag noch eine Präsentation halten müssen in der Gruppe. Da muss ich jetzt noch ein bisschen was machen und für Ende der Woche noch eine Essay schreiben. Und was halt in den anderen Modulen, die anderen Module wurden halt schon vorgezogen. Da habe ich halt, die habe ich halt glücklicherweise alle schon die Studienleistung oder die Modulleistung, die man dafür braucht, habe ich jetzt alle schon sozusagen abgearbeitet, weil ich halt auch nur im April frei hatte und da Zeit hatte und die Zeit halt genutzt habe und gedacht habe, ich arbeite schon lieber mal vor, weil ich auch wusste, dass ich nach Prag gehe voraussichtlich und halt auch die Zeit dort genießen will. Und was halt cool ist, wie gesagt, bei dem Studiengang, da kann ich jetzt nochmal für Werbung machen, unbezahlt natürlich, wie immer, ne? Aber
Nee, nicht wie immer, normal wird es uns bezahlt.
Und mit dem Rabattcode How I Met Your Partner Onkel bekommt ihr 15% Rabatt auf die auf die Studiengebühren. Nein, Spaß natürlich nicht. Aber kein Witz, unser Professor hat uns am Anfang gesagt, dass sie die Unterrichte auf Dienstag und Donnerstag extra gelegt haben, dass wir über das verlängerte Wochenende Zeit haben zum Reisen und uns Prag angucken können. Was jetzt halt aufgrund von Corona nicht so extensiv geht. Im Moment ist es besser. Die Zahlen sind niedriger als in Deutschland. Aktuell laut Stand jetzt Sonntag ist es jetzt so, dass sogar Tschechien kein Risikogebiet mehr ist. Das heißt, ich muss auch gar nicht mehr in Quarantäne, wenn ich zurückkomme aus Tschechien nach Deutschland. Und das ist halt schon cool bei dem Studiengang, dass man auch Zeit hat zum Reisen, weil viele ja auch gar nicht aus Europa kommen und da auch gar nicht sich so auskennen und die Zeit dann auch nutzen zu reisen. Bratislava, Wien ist jetzt auch nicht weit von Prag, kann man auch machen. Und genau, von daher, ich habe die meisten Studienleistungen oder Modulleistungen, die ich jetzt für dieses Semester schon erledigen muss, habe ich schon erledigt. Jetzt nur noch eine Präsentation und ein Essay und das ist bis Ende Juni. Und da mache ich mir auch keinen Stress. Da genieße ich jetzt die Stadt und lebe das Leben und genau.
Das ist ja aber schon genial dann. Also wenn du jetzt keine Klausuren schreibst und so. Übrigens, ja. apropos Inzidenzen, die sind ja jetzt echt am Fall, ne? Die Inzidenz in Bad Dürkheim, habe ich neulich gesehen, liegt einfach bei 7,5. Das ist ja krass, ne? Ja. Mir wurde übrigens einmal, auch hier Dank an der Stelle, mir wurde eine neue App empfohlen, die heißt Darf ich das? Und die ist wirklich richtig cool, weil im Moment ist ja die Sache, dass du, wenn du jetzt irgendwie in eine Stadt gehst und so, oder du machst einen Städtetrip, du weißt ja im Moment gar nicht, wo du was machen darfst. Weil es gibt zwar einheitliche Regelungen, aber die richten sich ja immer nach der Inzidenz und dann musst du ja schauen, okay, wie viele Tage in Folge ist die jetzt schon irgendwie gefallen und war die jetzt unter 50 oder ist jetzt Außengastronomie geöffnet? Ist jetzt Außengastronomie geöffnet ohne Test, mit Test? Ist Innengastronomie geöffnet, mit Test, keine Ahnung. Und diese App, Darf ich das? Da kannst du einfach, also da kannst du deine Orte eingeben, die dich halt interessieren. Da siehst du die Inzidenz, da siehst du die Entwicklung von der Inzidenz und du siehst auch die ganzen Regelungen dazu. Also es ist eine echt gute Sache. Eine echt gute Sache. Hier, Riesenempfehlung geht raus an die App, Darf ich das? Von... Ich weiß es gar nicht mehr, von wem, ja, ist ja auch egal. Meine ist ja unbezahlte Werbung, ne? Also, dickes Kompliment. Ich war heute nämlich übrigens in Heidelberg. Ja. In Heidelberg ist die Inzidenz nämlich auch super niedrig im Moment. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie, aber da ist die Lage so, dass du sogar in Innenräumen jetzt wieder essen kannst, aber halt auch mit entweder geimpft oder mit negativem Test.
Ja, es ist richtig schön. Halt wirklich, also in Prag ist es auch so, dass du wirklich wieder auch in der Innengastronomie essen darfst und es ist halt schon auch verrückt, es fühlt sich so surreal an. Also, was kommt als nächstes, dass man ohne Maske in den Supermarkt muss? Das ist ja wirklich krass.
Ja, aber ich glaube wirklich, also ich fand es jetzt gar nicht so absurd. Also gerade auch, wir waren vorhin noch was gegessen in Heidelberg, aber saßen halt draußen und das hat sich schon wieder ganz normal angefühlt. Also auch wenn ich mich jetzt irgendwo reingesetzt hätte, also ich glaube, das Einzige, was, wir waren ja, ich war mit meiner Mama in Heidelberg, ne? Und da waren wir, wenn du mit meiner Mama in die Stadt gehst, ne, da ist ja Katastrophe, da kannst du ja hier, wenn du da shoppen gehst, da gehst du in die Läden rein, da weißt du, nach 2 Stunden habe ich mir auch gedacht, ja, so das Shoppen ist ja schon schön und gut, ne? Macht auch wieder Spaß, in der Stadt zu sein und dir ein paar Klamotten anzuschauen. Aber also für immer muss das jetzt auch nicht weitergehen dann, ne? Also da finde ich, so Online-Shopping hat auch schon seine Vorteile, muss ich sagen. Naja. Aber weißt du, was richtig witzig war? Wir waren wirklich, und das glaubst du mir nicht. Wir saßen da und es war so ein kleines Gässchen in Heidelberg, so eine Seitenstraße, ne? Also es gibt ja diese eine Hauptstraße da, die zum Schloss führt auch. Und dann vorne Kornmarkt, Heidelberg, auch wunderschöne Stadt. Und dann gibt es ja ganz viele so Seitengässchen und wir saßen in dem einen Seitengässchen und ich habe natürlich mein hier klassisches Gericht gegessen, ne? Kannst du vielleicht erraten, Schnitzel mit Pommes? Ne?
Das ist gut. Immer, egal,
Heidelberg. Nee, es waren gar keine, jetzt habe ich sogar gelogen, es waren gar keine Pommes, es gab Spätzle. Schnitzel mit Spätzle, also noch besser. Mhm. Noch deutscher quasi. Und dann saßen wir da, haben gegessen. Das ist jetzt wirklich, wir nehmen jetzt heute auf, es ist der 7.6. Es ist jetzt, wie lange ist es her? 4 Stunden her. Und wir saßen da und dann geht einfach am gegenüber war so ein Tattoo-Studio, ne? Und da war so eine Haustür, so eine Wohnungstür, wo halt die Wohnungen oben drüber waren, über diesen Tattoo-Studio. Dann geht diese Tür auf und weißt du, wer da rauskommt?
Nee, keine Ahnung.
Der Eloy kommt da raus. Eloy spielt einfach in Anderson, also an der Uni, an der ich studiere, spielt er einfach Fußball und hat da ein Stipendium. Und wir haben uns da in Anderson uns kennengelernt quasi. Das ist einer von 3 Deutschen bei uns an der Uni. Und also dadurch kenne ich den. Und ich wusste, dass der aus Heidelberg kommt. Wir haben da schon drüber gesprochen. Mega witzig. Ist ja jetzt echt nicht, also Ludwigshafen-Heidelberg ist ja echt nicht weit entfernt. Da haben wir schon gesagt, wie witzig, dass das so nah ist. Und dann sitze ich da und dann geht die Tür auf und dann läuft er einfach raus. Und ich habe auch gedacht, wie genial ist das denn bitte? Der hat auch ganz schön dumm geguckt, als er mich gesehen hat. Er hat auch gedacht, was machst du denn hier?
Was ist denn für ein Zufall? Was ist das denn bitte für ein Zufall, als ihr da ausgerechnet sitzt vor dem Haus und er in dem Moment auch rauskommt?
Ich habe auch gedacht, das ist wirklich, also genial einfach. Genial.
Ja, schon cool, witzig manchmal. Da ist die Welt ist doch manchmal klein.
Ja, ein Dorf ist die Welt. Das stimmt wirklich. Das ist schon verrückt. Und dann kommt er da und meine Mama hat erst gedacht, ich kenne ihn irgendwie vom Studium aus Mainz und so. Und dann habe ich gedacht, nee, hier, wir kennen uns aus Amerika. Und die, was, echt? Und dann völlig ausgeflippt. Ah, das war schon cool. Also Eloy, ja, liebe Grüße an der Stelle hier, wenn du es hörst. Ich will es dir sehr hoffen.
Ja. Ja, aber war eure Shoppingtour wenigstens erfolgreich? Hattet ihr da...
Ja, ich sag mal, für mich war die erfolgreich. Für Mama nicht so. Mama ist da 3 Stunden in irgendwelche Läden rumgeirrt und hat da zero Ausbeute gehabt. Aber nee. Ich habe einen neuen Pulli, ich hab mir eine neue Jeans geholt, ich habe meine dunkle Jeans gebraucht. Ich war erfolgreich. Ich war in, wie hieß der Laden? Henschel. Kennst du den Laden?
Nee, ich meine, habe ich schon mal gehört, aber...
War ich noch nie drin, bin ich durchgelaufen. Also die haben eine Eigenmarke, also Henschel gibt es anscheinend auch als Marke, aber die haben auch ganz, ganz viele Marken. Also so Markenklamotten und so. Ja. Einfach, also mega cooler Laden, fand ich echt. Und die haben auch, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen Outlet-mäßig, aber nur, also weil du so viele Marken hast auch, aber nur, dass es jetzt nicht alles so super günstig und super reduziert ist. Das ist noch der Unterschied zum Outlet. Ja. Also, aber muss ich echt sagen, also da war ich drin und habe gedacht, hey, super Sache. Also für mich war es erfolgreich. Aber das ist auch so, weißt du, wenn du, also ich meine, so shoppen gehen und so macht schon Spaß, aber wenn du das halt manchmal, ja, wenn du das dann mal gemacht hast wieder, dann denkst du auch wieder, ja, komm.
Reicht das mal wieder für ein halbes Jahr,
ne? Ja, ist echt, also jetzt nicht für ein halbes Jahr, aber es reicht dann auch wieder. Es reicht dann auch wieder. Aber kommt natürlich auch immer auf die Shopping-Bekleidung an, ne? So ist es
ja,
halt.
Absolut.
Ja, so ist es halt. Naja. Aber jetzt erzähl mal hier, ich bin ja wieder brutal ins Wort gekriegt oder vorhin.
Alles gut.
Konntest du gar nicht mehr ausführen. Wie war denn der Besuch überhaupt von Katie und deinen Eltern? Was haben die gemacht? Hast du genau das gleiche Programm aufgefahren? Also die waren ja nicht so lange da. Wie mit Ina und mir, habt ihr auch wieder die Highlights gemacht oder hast dir was anderes überlegt?
Also ich würde ja jetzt nicht stur dasselbe Programm machen, das wäre auch zu einfach. So einfach würde ich mir das auch nicht machen. Aber so die Basics müssen natürlich schon drin sein, wie das alte Rathaus und die Burg und den Petri Tower, die habe ich Ihnen natürlich schon gezeigt, weil es halt einfach auch die Must-See-Places sind, die man halt auch mal gesehen haben muss in Prag. Aber ansonsten habe ich noch andere Plätze gezeigt. Wir waren zum Beispiel noch in einem sehr schönen Garten, wo wir jetzt nicht zusammen waren oder was wir jetzt auch nicht geschafft haben. Und aber habe das halt also ein bisschen verkürzt auch gezeigt. Also es ist oben auf dem Denkmal und auf dem Witkoff-Park waren wir auch ganz kurz. Aber jetzt auch nicht die Zeit gehabt, oben auf das Denkmal hochzugehen. Und frühstücken waren wir auch in Etappa, auch ein schönes Restaurant. Also Karlins Viertel, das haben wir auch gemacht. So
bei der Avocado-Mafia in der Nähe.
Naja, um die Ecke. Die Avocado-Mafia hatte zu gehabt sogar. Aber da wollten wir auch nicht hin. Aber,
da haben sie den Laden dicht gemacht.
Ja, nachdem wir da waren, nachdem ich den Burger um 11.30 Uhr gegessen habe, war der dicht. Also meine Eltern waren auch super begeistert. Die waren das erste Mal in Prag jetzt und denen hat es auch super gefallen. Also
sind die mit dem Zug angereist oder mit dem Auto?
Mit dem Zug sind die tatsächlich.
Ah, clever, clever.
Hatten Angst, dass das Auto abgeschleppt wird oder geklaut wird.
Ja, es ist, ich sag mal so, es ist günstiger als Zugfahren,
ja,
Auto abgeschleppt zu bekommen.
Ja, stimmt. Ja, na, obwohl, würde ich nicht sagen, tatsächlich haben meine Eltern zusammen hin und zurück, glaube ich, 110 Euro gezahlt.
Ja, die Sache ist, ich weiß gar nicht, ob du das gemacht hast. Der Trick ist ja, also auch hier für alle, die hier Mannheim und so, macht ja auch mega Sinn, einfach mal nach Paris fahren. TGV braucht 3,5 Stunden. Die Sache ist nur, du darfst nicht über die Deutsche Bahn buchen, sondern du musst über die französischen Seiten buchen. Dann ist das viel günstiger. Und ich glaube, dass das über Tschechien auch so geht. Also wenn du über eine tschechische Seite buchst, irgendwie von, keine Ahnung, Ingolstadt, München oder so nach Prag, dass es viel, viel günstiger ist, als jetzt über die Deutsche Bahn zu buchen.
Ja, da muss ich auch nochmal, gerade wenn wir es darüber haben, muss ich auch nochmal was sagen, was ich richtig krass finde auch. War ja mit Katie, gestern war es tatsächlich Sonntag, haben wir einen Tagesausflug nach Brünn gemacht, zweitgrößte Stadt in Tschechien und auch super schön. Und da muss ich nochmal meine Meinung von letzter Woche so ein bisschen revidieren. Mit Pilsen, weil ich finde Brünn nochmal ein bisschen schöner als Pilsen. Es ist so mit dem Zug so knapp 3 Stunden von Prag weg. Es ist auch eine super schöne Stadt, wie man da
auch. Aber Brünn ist dann auch östlich, oder?
Ja, so ein bisschen südöstlich.
Okay.
Also bis zum Süden. Aber nicht ganz so östlich wie Ostrava. Aber ich fand schon, es hat schon so ein bisschen europäischen Flair eher gehabt. Super schöne Altstadt, eine Burg, die Burg Spielberg, auch echt schön, einen tollen Blick über die Stadt und auch ein schönes altes Rathaus, absolut sehenswert. Und da fand ich das krasse, ich hatte ja auch immer die normalen Tickets gebucht, online, und wir waren dann an einem Schalter, weil wir spät dran waren, hat sie mich gefragt, ob ich einen Studentenausweis habe. Dann habe ich einen Studentenausweis gezeigt und dann hat die mir das Ticket von Prag nach Brünn, das hat dann 61 Kronen gekostet. Umgerechnet sind es ein bisschen mehr als 2 Euro. So 2,20 Euro, 2,80 Euro. Und dann hat die Katie das Ticket gekauft, ohne Studentenausweis. Und es hat tatsächlich 240 Kronen gekostet.
Oh.
Also das Vierfache.
Das sind dann, das ist schon 10 Euro, ne?
Heftig gewesen.
Krass.
Und ja, dann war es so, weil ich hatte ja immer, als wir auch noch Strava waren, hatte ich das Ticket ja auch ohne die Studentenkarte gebucht. Aber wir waren einen Tag vorher in Kutna Hora, was auch eine schöne Arbeiterstadt ist, oder früher eine Eisenstadt war, eine Stunde weg ist von Prag mit dem Zug. Und da war genau dasselbe. Und da wurde ich auch kontrolliert und hat keiner was gesagt, weil ich das Ticket hatte. Aber das gilt nur, wenn du so eine ISAC-Card hast. Und diese ISAC-Card, für die musst du zahlen am Anfang. Und ich habe halt nicht für die gezahlt. Und du zahlst halt irgendwie 200 Kronen. Also auch nicht die Welt.
Ja,
und dann kriegst du erst den Rabatt. Aber das hat die am Schalter und die Kontrolleurin, die uns kontrolliert hat, also sie wurde 4-mal kontrolliert, es hat keinen gejuckt. Aber dann, als wir da nach Brünn gefahren sind, hatten wir halt einen Jüngeren, der halt auch Englisch konnte und dann auch, sag ich mal, die einen Tag vorher, als wir nach Kutna Hora gefahren sind, hat auch keinen Bock gehabt, dann rum zu argumentieren, hat dann halt gesagt, ich muss die Differenz draufzahlen, weil ich halt nicht diese ISAC-Card habe. Aber die vorher hat es halt überhaupt nicht gejuckt. Und wenn du diese ISAC-Card hast, also falls die geringe Wahrscheinlichkeit besteht, dass irgendjemand diesen Podcast hört, mal vorhat, an der Charles University in Prag zu studieren, zahlt die 200 Kronen und holt euch diese ISAC-Card anstatt der normalen Prag-Student-Card. Weil,
ja gut, das bringt's schon, ne?
Kriegst du zu 75% eine Ermäßigung. Aber was ich halt krass fand, ist, dass halt normale Studenten halt überhaupt keine Ermäßigung kriegen. Also ich zahle genauso viel wie der andere, aber wenn du diese ISAC-Card hast, für die du zahlen musst, kriegst du 75% Ermäßigung für ein Zugticket. Also es ist schon
krass.
Fand ich.
Ja, heftig. Aber ich stell mir dich gerade vor, wie dieser Schaffner da kommt und du das nicht weißt. Und es immer geklappt hat. Es hat schon 4-mal geklappt. Und dann kommt er jetzt und sagt, du musst was draufzahlen. Und du stehst da mit deinem Studentenausweis und denkst, der will mich doch gerade total betrügen. Hier, der Kunde ist König, Kollege. Ich zahle hier gar nichts drauf. Die Situation musst du mir jetzt aber ein bisschen beschreiben hier.
Ja, also ich wusste ja schon, die hat mich am Schalter gefragt, ob ich eine Studentenkarte habe. Und dann wusste ich, dass es nur mit ISAC geht. Aber normal, diese ISAC-Karte und die Studentenkarte, das kann ich kurz nochmal beschreiben, das sieht man schon relativ auf einen Blick. Weil dann steht nämlich, die hat dieselbe Farbe, aber steht oben fett ISAC-Card drauf.
Ah, okay, also du wusstest es schon, dass du eine Ermäßigung kriegst.
Mir war schon bewusst, dass ich jetzt eine Ermäßigung krieg damit, aber es hat halt kein gejuckt. Und die am Schalter, als ich das Ticket gekauft habe, die hat mein Ticket, meine Studentenkarte verlangt. Die habe ich ihr auch vorgezeigt. und die hat mir trotzdem das Ticket verkauft. Das hat die nicht interessiert. Aber der Kontrolleur und die Kontrolleurin einen Tag vorher in Kutna Hora hat es auch nicht interessiert. Wie gesagt,
ja, wurden die sollten es einfach gleichsetzen, da diese.
Kein hat es interessiert und der hat halt gesagt, ja, das ist nicht die Karte, du musst halt jetzt den Aufpreis bezahlen. Und also klar, wenn er jetzt gesagt hätte, ich muss Strafe zahlen, weil ich schwarz gefahren bin, hätte ich nur mal in dem Rum argumentiert, weil ich habe dem gesagt, ja, wusste ich nicht, und obwohl ich es wusste, klar, aber ich habe halt gesagt, die am Schalter hat auch nichts gesagt, die hat mir das Ticket ja verkauft und sie hat ja die Karte gesehen.
Ja,
klar. Sie hätte ja sagen können, ah nee, die Karte, das ist keine ISAC-Karte, ich verkaufe dieses Ticket ein. Vor allem, die saß ja am Schalter, am Hauptbahnhof von Prag. Aber das ist halt auch so ein bisschen das, wir sprechen dann alle perfekt Englisch. Manche sprechen es nicht so gut, manche finden es besser. Heute übrigens, wir waren, muss ich auch noch mal kurz erzählen gleich, im Alchemistenmuseum. Und das ist wirklich beeindruckend. Also waren Kelly und ich heute, haben uns das angeguckt und haben eine Tour gehabt. Und es war halt auch eine jüngere und die hat wirklich perfekt. Also es war wirklich die, wo mit am besten Englisch gesprochen hat, die ich jetzt hier getroffen habe, seit ich in Prag bin. Und natürlich ausgenommen dir, Patrick. Ne?
Danke.
Und die hat uns dann eine Tour gegeben in diesem Alchemistenmuseum. Und das Krasse ist, dieses Alchemistenmuseum ist hier direkt um die Ecke von meiner Wohnung.
Oh, schade. Das haben wir gar nicht mitgenommen.
Und das Krasse ist, wir sind da rein und das war halt so ein Raum, das war im Hinterhof von einem, weil dieser König Rudolf II. Hat diese Alchemisten angeheuert, obwohl man das halt nicht durfte, weil das von der König so ein bisschen, von der Kirche so ein bisschen verpönt war. Und hat es halt im Hinterzimmer von einer Apotheke gemacht. Und da war halt hinter dem Bücherregal, hast du so einen Knauf gedreht, wie du es in diesen Harry Potter Filmen kennst. Und dann bist du hinter diesem Knauf, war eine geheime Wendeltreppe runter in den Keller.
Wie und da genial haben halt, ist das denn?
Das war richtig geil. Ich muss dir mal ein paar Bilder schicken noch. Und dann bist du in diesem Keller und in diesem Keller war ein Tunnel. Jetzt halte ich fest, diese Tunnel haben von der Innenstadt bis rüber zur Burg geführt. Das war ein kilometerlange Tunnel unter der Moldau durch. Von der Innenstadt und auch aus dem...
Aber kann man da heute noch durchgehen oder ist es einfach nur so, kannst du da nur reinschauen?
Die Tunnels sind collapsed, also sind zusammengefallen. Du kannst in diese Kammern kannst du noch rein, aber die Tunnel existieren nicht mehr, weil die halt kaputt gegangen sind und dadurch, dass halt auch die Moldau dann, es gab Überschwemmungen und durch die Überschwemmungen wurden halt diese Tunnel geflutet und die gibt's nicht mehr. Aber was ich das Krasse fand und das fand ich richtig beeindruckend, diese Tunnel... Und auch diese Kammern, die jetzt quasi freigegeben sind für den Tourismus, wo du rein kannst, wo du besichtigen kannst, die waren 300 Jahre lang, konntest du da nicht rein. Von denen hat keiner gewusst, 300 Jahre lang. Und die wurden erst, das fand ich richtig krass, 2002, da waren wir schon geboren, also es war vor 19 Jahren, hat man die erst wieder entdeckt. Und es war auch erst durch einen Zufall, weil die Alchemisten, nachdem die halt verjagt wurden, also nachdem Rudolf II. Nicht mehr an der Macht war, wurden die Alchemisten auch verjagt und dann haben die diese ganzen Tunnel versiegelt. Also diese Tür, dieser Geheimgang wurde versiegelt und von dem hat keiner mehr gewusst. Und erst durch einen Zufall, das war im 16. Jahrhundert, und erst durch einen Zufall hat dann halt viele Jahre später, weil durch ein Hochwasser, dann wurden halt die ganzen Tunnels überflutet und dann ist man da erst draufgekommen, dass da Räume sind und hat es wieder freigelegt. Und es hat Jahre gedauert, bis man die wieder hergerichtet hat. Und das Krasse ist, die haben da ja das so, ich hatte es ja in der letzten Folge erzählt, die Alchemisten haben da so Elixiere hergestellt und die haben da ein Safe.
Die wollten Gold machen, ne? Die waren da engagiert, um Gold zu produzieren,
genau. Genau, die wollten Gold herstellen, aber auch andere Elixiere, die halt zum Beispiel so ein Elixier für Jugend und die haben es halt mit viel Alkohol gebrannt und die konntest du dort auch kaufen. Das hat die Führerin, hat mir das dann auch erzählt, die schmecken wie so ein bisschen wie Wein, wie Alkohol. Und die hatten, der Rudolf II. Hat daran geglaubt, dass es Elixier für die ewige Jugend ist. Und er hat es dann getrunken auch teilweise. Abends zum Abendessen oder zum Aufstehen halt.
Und ja, heute trinken die Leute einfach Rotwein.
Genau, macht auch ewig jung, ne? Ja. Zumindest vom Gefühl. Und das Krasse ist, dass die halt so ein Safe hatten, wo die halt diese Elixiere immer reingemacht haben und ihn auch verschlossen haben und versiegelt haben. Und diese Elixiere aus dem 16. Jahrhundert waren da noch original drin. Und die wurden umschädigt. Und die haben die noch in dem Museum stehen. Die sind halt keine Elixiere mehr, sondern die sind halt eher so verklumpt noch, weil die halt da so lange drin standen, aber die existieren noch. Und es war so beeindruckend, das zu sehen. Und das
einfach ja, aber es ist ja auch eine mega coole Story. Also es ist ja wirklich interessant. Das ist, wie seid ihr da drauf gekommen? Das haben wir ja gar nicht gesehen, da das Museum.
Ja, ich hab's auch nicht gewusst. Die Katie hat es rausgesucht und hat gemeint, hey, das klingt ganz cool, können wir uns das angucken? Und da habe ich gesagt, ja, können wir machen. Und das haben wir heute Morgen noch gemacht und ich bin froh, dass wir es gemacht haben, weil es ist richtig interessant gewesen. Also es war richtig, es war wie so eine kleine Zeitreise. Und wenn du dir vorstellst, 2002, das ist ja gar nicht lang her. Und bis dahin waren Tunnel in einer Stadt wie Prag. Also
ja, aber du musst dir auch überlegen, ich find's auch krass, wenn du sowas, ich finde sowas richtig spannend immer, weil du von so Sachen ja eigentlich nie was weißt, ne? Also so Tunnel und so Geheimgänge und irgendwelche, das ist ja total verrückt. So Sachen, die sollen ja auch immer im Verborgenen bleiben. Und wenn du mit dem Thema nichts zu tun hast oder du hast keine Ahnung von irgendwas, kriegst du da ja auch nichts mit. Also ist ja auch Sinn der Sache. Und da denke ich mir immer, was heutzutage denn passiert. Heutzutage geht ja noch viel mehr eigentlich mit der Technik und allem. Und da habe ich manchmal so ein bisschen, wo ich schon denke, uiuiuiui. Weil wir reden jetzt über so Sachen und denken, oh, damals, da wurden die so versteckt. Aber wenn du jetzt irgendwie 200 Jahre weitergehst und also manchmal würde ich gerne so ein bisschen in die Zeit vorspringen, um einfach zu sehen, wie die Leute über unsere Generation jetzt denken oder über das, was gerade passiert, auch mit der Digitalisierung und so, und was da quasi so Tunnel sind und was da passiert. Es gab doch auch diesen Bunker da, der irgendwie diesen Serverbunker, das war irgendwie so ein Bundeswehrbunker und dann wurde der aber gekauft, privat, und dann haben die da einfach so Server reingebaut um das Darknet, also und da haben da einfach die Server vermietet an irgendwelche Darknet-Seiten und das hat halt auch keiner mitgekriegt und es war einfach ein riesiger Bunker und so Sachen, weißt du, die, also das finde ich super spannend, wirklich, und manchmal denke ich auch, also ich glaube, dass auch heutzutage noch richtig viel passiert, wo in 200 Jahren die Leute denken, krass, es ist ja super spannend, wie die Leute da ausgetrickst haben und was es da alles für Hintertüren gab und also es ist echt faszinierend.
Richtig mega faszinierend. Will man, glaube ich, manchmal auch gar nicht wissen. Also es ist schon, wenn es damals schon auch passiert ist, ohne das Wissen, wie du ja gesagt hast, heute hast du ja viel mehr Möglichkeiten, irgendwie auch mit dem Geheimdienst und wir hatten es ja auch vorletzte Folge drüber. Das, also schon krass. Das stimmt. Ja. Auf jeden Fall, es war top sehenswert. Meine Eltern sind ja Samstag schon wieder gefahren, leider. Also da war die Zeit echt relativ begrenzt. Daher konnte ich denen nicht so viel zeigen. Aber wir hatten, wie gesagt, Samstag haben wir einen normalen Halbtagesausflug nach Guttenhora gemacht. Gestern waren wir in Brünn, das war auch super schön. Unter anderem auch noch war die Katie bei unserem Maisie-Dinner dabei, wo wir mit anderen Leuten von der Kohort, die machen immer einmal die Woche so ein Dinner, wo es halt
Siehst du, da hast du die Ina und mich nicht mit hingenommen. Da hast du dich geschimpft für uns, oder?
Ja, das hast du mich erwischt.
Ach, Mann, ey.
Nein, ich wollte es ja gerne, aber da waren wir ja in dem Sonntagabends waren wir ja da essen, wo die nochmal wechseln ins Pub. Aber das, in der Woche tatsächlich hat es auch nicht stattgefunden, zu meiner Verteidigung sagen. Aber Katie ist da mit und es war super schön auch. Also wir hatten dann abends noch, wir hatten in dem einen Park, hat man auch eine super Aussicht gehabt, haben so einen romantischen Sonnenuntergang uns noch angeguckt und sind dann hin zu dem Dinner, haben dann noch gegessen, es gab Butter Chicken, auch sehr lecker, hat der Prashant gekocht, vom Indien kommt der. Und,
boah, ja, da muss ich die Katie mal fragen, wie die Leute so fand.
Ja, mach das mal. Also es war echt cool und war auch entspannt. Wir haben dann noch Gin Tonic noch getrunken und so einen Cocktail und haben uns unterhalten. Also
boah, seid ihr aber nach Hause getorkelt, oder?
Ja, so ein bisschen. Hatte ich einen Pilsner und dann hatte ich danach mal nochmal Bier trinken und dann hatten die noch irgendwie so ein Honiglikör und dann noch diesen zusammengemixten Pina Colada und dann noch den Gin Tonic, also das war alles querbeet getrunken. Und wenn ich jetzt gerade beim Macy Dinner bin, weißt du, wer das Macy Dinner am Mittwoch hostet?
Jan Steinmüller! Jan Steinmüller!
Good German Kitchen!
Was machst du da? Jan, ja, ey, da hättest du doch was gesagt. Da hättest du doch was gesagt. Wenn du da kochen musst, dann hättest du Ina und mir Bescheid gesagt, da hätten wir da ein bisschen was gekocht für dich. Schön Schnitzel, Cordon Bleu, bisschen Pommes gemacht, Kartoffeln, das wäre doch kein Problem gewesen. Hättest du einfrieren können, hättest du da auftauen können, hättest du gesagt, hier habe ich frisch gekocht für euch, gar kein Problem. Hätten wir dir ein paar Bratkartoffeln gemacht oder so. Ein paar, was machst du? Ja, wobei, ich muss sagen, ja, deine Eltern waren ja da, ne? Haben die dir wenigstens mitgebracht?
Ja, ich wollte, ich habe es dann tatsächlich vergessen, es war dann mein Fehler, weil ich wollte so ein typisches Pfälzergericht machen, was ich relativ gerne esse, das Himmel und Hölle. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Boah, ja, das ist aber auch Deutschland extrem, ist das aber auch.
Ja, ja, also aber ich finde es, ich esse es eigentlich relativ gern. Also für die, die es nicht kennen, das ist Bratkartoffeln gemixt mit Blutwurst und Bratwurst. Und also ich esse es relativ gerne, auch gerade auf einer Hütte, auf einer Pfälzerhütte ist es natürlich herrlich, aber ist nicht jedermanns Sache bestimmt. Bin jetzt aber tatsächlich umgeschwenkt, also konnten wir es dann nicht mitbringen oder ich habe dann noch einfach ein paar Bratwürste gekauft. Also es gibt Bratwürste mit Kartoffelbrei.
Ja, okay.
Aber das Problem ist, hier gibt es keinen Kartoffelbrei. Das heißt,
ja, Kartoffelbrei, den kaufen wir nicht, den macht man ja. Da kaufst du Kartoffeln, dann werden die gestampft, da kommt ein bisschen Milch rein, dann werden die gerührt. Das ist noch deutsche Küche.
Wie bei der Oma. So mache ich es auch, das ist der Plan. Aber gut, dass du uns mit den Schnitzel nochmal gesagt hast. Ich habe noch ein paar Schnitzel da, die werden auch noch gemacht. Aber das ist halt auch so ein bisschen böhmische Küche, deswegen. Aber ich mache die Bratwürste, ich mache Schnitzel und mache Krummbeerstambes, wie meine Palze schön sagt.
Richtig, die Krummbeere. Ja, freilich. Da machst du das morgen.
Genau. Und ja, genau, das gibt es dann am Mittwoch. Ich bin mal gespannt. Die einzigste Challenge wird ein bisschen. Wir sind, glaube ich, 10, 11, 12 Leute. Und ja, du weißt ja, wie groß meine Wohnung ist. Das wird eine richtige Challenge, die alle unterzubringen. Aber ich glaube,
naja, ich sag mal so, ne? Wenn du es hinkriegst, dafür 10, 12 Leute zu kochen, dann ist es das Leichteste, 10, 12 Leute an deinen Tisch zu kriegen.
Da sage ich nur, recht hast du, ne? Ja, ich habe an dem Schreibtisch, an dem ich jetzt sitze, den stelle ich rüber und dann habe ich noch eine Bank, eine Couch. Ich muss mal gucken. Was halt impossible wird, ist, dass meine gute Küchenausstattung hier leider nur 6 oder 7 Gabeln hergibt und ich glaube auch Teller auch nicht viel mehr, aber dafür irgendwie 14 Messer und gefühlt 20 Löffel. Von daher
ja, aber lässt sie halt ein bisschen was mitbringen, kannst ja sagen. Ja. Ist ja jetzt nicht erst einkaufen dafür.
Ja, da bin ich mal gespannt, da freue ich mich drauf. Da gibt es ein gutes Dinner. Und wir hatten auch vor, noch dann Brettspiele zu spielen abends. Und da kann ich mal in der nächsten Folge drauf von noch berichten. Da bin ich mal gespannt. Wir wollten auch noch den Sonnenaufgang beobachten auf dem Lettner Park und dann halt quasi durchmachen und um 4 Uhr auf den Lettner Park marschieren von meiner Wohnung aus und den Sonnenaufgang beobachten. Also echt? Ich bin mal gespannt, ja.
Boah, ey, dann musst du aber ordentlich durchhalten.
Ja, straffes Programm. Wir wollten zwar erst um 21 Uhr essen, aber das sind dann trotzdem, wenn wir um 21 Uhr kommen, sind es trotzdem 7 Stunden. Also das wird long, long, long day.
Long, long, long day. Und bei dem ganzen Englisch, was du jetzt benutzt, versuchst du dich schon auf 7 Stunden Englisch sprechen einzustellen, ne?
Ja, genau. Ja, das ist wieder Challenge für das.
Ja, natürlich.
Nee, hey, Quatsch. Mit links.
Da wäre ich aber gerne mal dabei. Ja, das ist schade.
Das wäre witzig.
Dass wir das verpassen, ist echt schade.
Du musst in Quarantäne und kannst jederzeit wieder einreisen. Hier, mein Bett ist die ganze Zeit frei, komm her.
Ja, vor allem, es wird ja theoretisch mit zergehen.
Schnapp dir den Konrad und dann komm nochmal.
Ich bin ja Student in Semesterferien, habe ja nichts zu tun im Moment. Wobei nichts zu tun, ein bisschen trainiere ich ja schon noch. Ne? Gestern war ich übrigens, hier, apropos trainieren, gestern war ich übrigens laufen mit dem guten Matthias. Kennst du ihn noch?
Ein Mentor.
Ja, richtig. Ach, geil. Den Matthias war ich laufen. Den haben wir auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Den habe ich kurz in Mainz gesehen, weil der auch gelaufen ist. Und dann haben wir gesagt, wir müssen unbedingt mal wieder was machen und laufen gehen. Nico war auch dabei.
Dann, der Nico!
Der Nico, richtig.
Liebe Grüße, Krummbeere-Nico.
Der Krummbeere-Nico, richtig. Der Krummbeere-Nico. Und das war richtig cool. Also wir haben danach auch noch was beim Griechen bestellt und haben noch ein bisschen hier bei uns im Garten dann gespeist.
Oh, aber sagt, nicht, ihr wart nicht beim Thomas Grill, oder?
Doch, freilich war das Thomas Grill. Ja, wobei muss ich auch sagen, hier, die Inzidenz in Ludwigshafen ist schon noch relativ hoch. Also ich glaube, es ist echt, also in Rheinland-Pfalz auf jeden Fall mit am höchsten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das in Deutschland ist, aber wahrscheinlich sogar in Deutschland mit am höchsten. Es ist immer noch hier Corona-Hotspot-Gebiet. Hier schaue ich gerade rein. 51,7 ist die Inzidenz noch in Ludwigshafen. Stand 7. Juni. Und ja, so ist es halt. Deswegen konnte man da auch noch nicht sitzen, also nicht mal draußen. Und wir haben leider nur zum Mitnehmen bestellen können. Aber war ja auch gemütlich. Und der Matthias ist ja Lehrer und der unterrichtet ja jetzt schon ein bisschen länger am Gymnasium. Und es war schon interessant, was der jetzt auch so erzählt hat von Corona mit der Zeit, was da so los war, weil der hat jetzt auch, das Ministerium hat dann auch gesagt, hier, jetzt in diesem Jahr werden halt alle versetzt. Und der Matthias hat gemeint, der kannte halt echt, da gab es halt echt Schüler, die Pandemie hat angefangen und die haben sich halt einfach nicht mehr gemeldet, ne? Also du, von denen hast du halt nichts gehört. Du hast halt weiter Unterricht gemacht und die oberen Klassenstufen sind mittlerweile jetzt auch wieder in der Schule. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei den unteren ist. Und dann hatten die teilweise auch so Hybridunterricht, also dass die Klassen halt aufgeteilt waren. Und manche Klassen oder manche Schüler, die sind halt aber einfach nicht erschienen. Die haben sich einfach komplett rausgezogen. Also die waren auch in keiner Online-Klasse, die haben nicht auf Mails reagiert, die waren halt einfach weg. Und der Matthias hat auch gemeint, weißt du, das sind so Schüler, von denen hast du halt ein halbes Jahr nichts gehört, die haben nichts gemacht und dann sagt dir in ihrem Ministerium, ja, die werden jetzt halt alle versetzt. Hat er gemeint, da denkst du ja auch, ja, ob das jetzt so richtig ist oder nicht, ist ja auch dahingestellt. Aber man muss halt auch dazu sagen, wenn da jetzt irgendeine Familie ist und die haben wirklich keinen Zugang zu Computern oder haben jetzt irgendwie nicht 3 Laptops zu Hause und haben da 5 Kinder, manchmal ist halt auch, also es gibt auch Fälle, da ist es mit Sicherheit auch richtig schwierig. Und ja. Aber gut, es hat halt schon, die Pandemie hat schon so ein bisschen die Schwächen des Bildungssystems auch aufgezeigt, ne? Ist halt schon traurig. Ja. Ja. Aber das war schon mal interessant, auch sich mit einem Lehrer so zu unterhalten, weil die Perspektive habe ich auch noch nie gehört davor. Die Lehrer, vor allem der Matthias ist auch schon noch sehr, sehr engagiert und motiviert. Kennst ja einen Matthias, ne?
Ja, klar, ja. Absolut.
Der gibt's ja schon noch Mühe und der will ja auch das Beste für seine Schüler. Den hätte ich auch echt gerne gehabt. Der unterrichtet ja Deutsch und Sport, hat Geschichte, Deutsch und Sport studiert und hat dann erzählt, er hat Noten gemacht im Sportunterricht und hat gemeint, hier 800 Meter Lauf gibt's Noten. Und da hat er so eine Tabelle rausgesucht im Internet. Das darf ich jetzt gar nicht sagen. Nee, die Tabelle war natürlich höchst offiziell, die Tabelle. Es war eine relativ humane Tabelle, also es war jetzt nicht unmachbar. Er hat extra eine einfache genommen für die Schüler und hat die dann benotet. Und dann hat er gemeint, es gibt 6 Läufe, also mit unterschiedlichen Zeiten. Und er läuft alle 6 Läufe vor und macht Tempo. Und die Leute können sich aussuchen, in welchem Lauf sie mitlaufen.
Ach, wie geil.
Und da habe ich auch gedacht, ich glaube, da gibt es in Deutschland wahrscheinlich auch nur 3 Sportlehrer, die sowas machen, oder?
Ja, wenn überhaupt. Also das ist echt große Klasse. Also so einen Sportlehrer hätte ich auch gern gehabt, der so Einsatz zeigt. Also
ja, vor allem, wie geil es ist, du rasierst halt einfach mal all deine Schüler, weißt du? Du denkst hier, ich benote euch, ich pace euch alle Läufe, pace ich euch. Ich gehe vor, ich mache euch das Tempo, gar kein Problem.
Aber man muss auch mal sagen, also wirklich, der Matze ist schon, für sein Alter ist er noch richtig gut in Shape. Und das war der, das sage ich jetzt auch noch von der vor 2-3 Jahren, wo der mit uns in Ludwigshafen trainiert hat, wo wir da Tempoläufe geschrubbt haben und dann kam der Matze und dann kam lange nichts und dann kam der Conny und wir waren vorne. Also,
genau.
Ja, also der Matze ist schon immer gut mit uns mitgebrettert und das ist echt, also er ist schon gut im Saft für sein Alter, muss man echt mal sagen. Und dann so auch noch dann mit vollem Einsatz die Läufe zu laufen, krass.
Ja, wie gesagt, war schon cool. Vor allem das Dauerläufe ist ja eh kein Problem. Dann macht der Dauerläufe läuft der locker mit. Da lacht er drüber über das Tempo. Und es war schon schön. Aber es war auch echt super interessant, mal so eine Lehrerperspektive auch zu hören. Jetzt aus der ganzen Pandemie. Ja, aber das ist halt auch so, bei Lehrern ist auch so das Problem. Ich meine, es ist schon richtig, dass die verbeamtet werden. Es ist schon wichtig und auch richtig irgendwo, aber Du hast halt so viele alte Lehrer, die haben halt einfach keinen Bock mehr. Weißt du, die wissen hier, sie sitzen noch ihre 10 Jahre ab und dann ist gut oder ihre 5 Jahre und dann machen die halt nicht mehr wirklich viel. Und dann hast du, ja, also wenn du als Lehrer faul bist, sparst du dir auch oft Arbeit und manchmal kannst du halt auch einfach den einfachen Weg gehen und dann hast du auch weniger Stress. Also gerade auch, wenn es um Versetzung geht oder so. Weil wenn du ja, dann den Leuten.
Wenn du halt einfach immer die bisschen abänderst, die Klausuren oder vom Vorjahr nimmst oder sonst was
sehr. Ja, natürlich. Ist. Aber da geht's halt auch um so Sachen, so Noten auch. Wenn du halt, deswegen kommen die auch alle durch oder die meisten. Wenn du den Leuten halt irgendwie eine 5 gibst und du bist halt der Einzige von deinen ganzen Kollegen, der dem eine 5 gibt und der wird halt versetzt und dann gibt's irgendeine Konferenz und dann musst du noch auf die Konferenz, dann muss der vielleicht noch in eine Nachprüfung, dann musst du noch eine extra Prüfung vorbereiten für den, dann musst du dir dann noch Zeit nehmen, dann musst du dem irgendwie dann anbieten, dass er irgendwie extra nochmal lernt oder musst dem nochmal extra Methoden an die Hand geben. Und also wenn du manchmal Schüler so ein bisschen benachteiligst, benachteiligst du dich auch selbst. Und deswegen kriegen die dann auch oft einfach so eine 4 und dann wird halt gesagt, ja, okay, machen wir. Weil um wirklich einen Schüler dann eine reinzudrücken, müssten halt schon 3 Lehrer sagen, hier, wir geben dir eine 5 und dann wäre es auch effektiv. Und er hat gemeint, dieses Sitzenbleiben ist meistens, oder auch diese ganzen Bestrafungen sind meistens gar nicht so effektiv für die Schüler und die gelten gar nicht den Schülern, die da Scheiße bauen, sondern der Abschreckungseffekt ist viel, viel größer oder die Wirkung von dem Abschreckungseffekt ist viel, viel größer für die Leute, die halt eigentlich ganz cool drauf sind und auch ihr Zeug machen, aber halt so denken, ah, ich könnte auch mal ein bisschen meine Grenzen austesten und ich könnte auch mal ein bisschen Scheiße bauen und es wäre auch schon ganz witzig, wenn ich das und das mache. Aber wenn die dann sehen, dass einer auch mal auf den Deckel bekommt, wenn er halt Scheiße baut, dann denken die auch, ah ja, okay, es hat schon Konsequenzen und lassen es dann einfach. Also das war schon cool. Deswegen, man muss viel mehr mit Leuten sprechen, mit denen man sonst, oder auch so mit Berufsgruppen, mit denen du sonst gar nicht so viel zu tun hast. Das ist wirklich super interessant. Außer Lehrer, klar, der Matthias, aber jetzt außer Matthias kenne ich auch wirklich, ich glaube, ich kenne keinen Lehrer sonst.
Ja, ich finde es ein interessantes Thema, auch gerade mit dem Abschrecken, weil du es gerade ansprichst. Was mir da gerade so spontan einfällt, ist einfach auch, dass ich glaube, dass dieser Abschreckungseffekt immer nur bedingt wirkt, weil ich meine, wir hatten es mal auch in unserem Macy-Court-Diskurs über das Anti-Doping System und auch die Kriminalisierung von Doping, da hatte ich auch mal ein Essay drüber geschrieben, und dass diese Abschreckung, das heißt, wenn du höhere Strafen ansetzt und halt Doping als Criminal Offense wertest, dass du halt mit Freiheitsstrafen bewertest, dass diese Abschreckung eher einen geringeren Effekt hast, weil die es machen, machen es trotzdem, und dass du mit einer härteren Bestrafung nicht unbedingt mehr Leute von gewissen Taten abhältst. Es kommt natürlich immer auch auf die Tat drauf an und auf die Umstände, aber da kann schon was Wahres dran sein, weil wenn du wirklich was machen willst, setzt es durch, egal wie.
Ja, gut, aber das ist wirklich, das kannst du nicht pauschalisieren, weil, also da gibt es auch zu viele Beispiele. Ich meine, es gibt so viele Athleten, die legen halt ihr komplettes Leben auf den Sport aus, weißt du, und die haben halt keine Alternative. Und die denken sich halt auch, weißt du, ich muss es halt laufen und ich trainiere da mein Leben lang für. Und denen ist es halt auch einfach scheißegal. Dann, die sagen halt, was, also selbst wenn ich da jetzt bestraft werde, ja, dann werde ich halt bestraft, dann ist okay. Oder dann hast du teilweise noch diese traurigen Schicksale, dass irgendwelche Läufer aus Afrika auch genau wissen, wenn die halt irgendwie richtig gut sind und zu Marathons eingeladen werden und da ihre Prämien bekommen, dann geht's der Familie halt auch mal für 10 Jahre gut zu Hause. Weißt du, das ist eine ganz, ganz andere intrinsische Motivation. Wobei es ist ja dann keine intrinsische Motivation, es ist ja eine extrinsische. Muss ich jetzt schon mal jetzt korrigieren, bevor ich hier wieder den größten Quatsch erzähle. Aber es ist ja dann wirklich, also da denkst du ja dann, wenn du jetzt wüsstest, ne, hier, du kannst jetzt hier trainieren und du kannst jetzt hier auch was nehmen und dann sind deine Wahrscheinlichkeiten relativ hoch, dass du da eingeladen wirst und dass du so einen Marathon auch mal gewinnst, so ein Rennen, wo vielleicht nicht die beste Konkurrenz da ist, wo es halt aber irgendwie 10.000 Euro Preisgeld gibt und davon lebt deine Familie halt 10 Jahre zu Hause. Ganz ehrlich, da hast du eine ganz andere Motivation, was zu nehmen. Und da ist es dir auch egal, ob du da jetzt irgendwie Strafe zahlen musst oder ob da eine Freiheitsstrafe, dann, also da denkst du halt auch, ja komm, machst du halt einfach. Das kommt, aber ich glaube schon, dass dieser Abschreckungsfaktor, dass der per se schon sinnvoll ist und dass der schon wirken kann. Das kommt immer auf die Sache drauf an. Genauso wie wenn du, das ist genauso wie mit Angebot und Nachfrage oder dem Preis und der Nachfrage. Das macht auch Sinn, das stimmt auch. Wenn du was immer teurer machst, ja, dann kannst du es natürlich auch gegensteuern, dass es weniger Leute kaufen. Aber wenn du das halt auch mit so Suchtstoffen machst, wie Nikotin oder den Zigaretten, und du machst da halt immer eine größere Steuer drauf und sagst, hier, es wird immer teurer, aber die Leute sind einfach süchtig danach, dann geht der Konsum halt auch nicht zurück. Natürlich ist vielleicht die Hemmschwelle dann ein bisschen geringer, damit anzufangen, wenn es schon teuer ist und da einzusteigen. Aber wenn du da erstmal drin bist, dann gibst du halt mehr Geld aus. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche. Ich finde es auch, wir haben selten über Politik gesprochen in dem Podcast hier, müssen wir jetzt auch nicht aufmachen. Aber ich glaube, dass genau das Gleiche auch mit den Benzinpreisen ist. Ich glaube wirklich, dass wenn die Grünen jetzt, also ich bin echt hier kleiner Grünen-Fan und so, ich bin da jetzt gar nicht gegen die, finde ich ja gut, was die machen. Wir brauchen die Grünen auf jeden Fall. Aber ich glaube wirklich, wenn die jetzt anfangen, das Benzin so zu besteuern und das Benzin immer teurer wird, dass das gar nicht so einen großen Effekt hat. Weil die Leute sind halt auf Autos angewiesen und die Leute brauchen Autos. Die Leute werden jetzt, wenn, und Zugfahren ist sauteuer. Die werden jetzt, wenn das Benzin jetzt irgendwie 10 Cent teurer ist an der Tankstelle, werden die nicht sagen, ich verkaufe jetzt mein Auto und fahre jetzt mit dem Fahrrad auf einmal. Also glaube ich einfach nicht. Also gerade in vielen Fällen geht's auch einfach nicht, weil du aufs Auto so angewiesen bist und du brauchst halt die Alternative. Und manchmal einfach nur Sachen teurer zu machen, ohne wirklich die Alternative zu haben, oder ist halt auch nicht der richtige Weg, weißt du? Und manchmal ist es halt auch so gut, oder manchmal ist es auch besser, einfach Innovationen zu fördern, anstatt Sachen zu verbieten oder Sachen einfach nur teurer zu machen. Das ist halt immer, aber wie gesagt, ne, haben wir wie oft gesagt, die Wahrheit liegt immer in der Mitte und die goldene Mitte ist meistens richtig.
Richtig. So,
bin ich fertig mit meinem Monolog hier.
Jetzt bist du fertig, jetzt kann ich auch mal einsteigen. Ja, also ich gebe dir da schon recht. Ich glaube einfach, es kommt drauf an, wenn ich das jetzt mal so richtig analysiert habe oder sagen kann, dass du halt einfach, irgendwo hast du halt auch einen gewissen Break-Even-Point, wo du halt wirklich auch sagst, okay, jetzt würde ich es nicht riskieren. Ich meine, auch bei den ganzen Corona-Maßnahmen, das war ja auch so, dass da teilweise horrende Strafen drauf standen mit irgendwie, was weiß ich, 25.000 Euro, wenn du gegen die Maßnahmen verstößt. Also gewisse Maßnahmen, wie glaube ich, wenn du nicht die Quarantäne einhältst. Und das ist ja schon was, wo dich halt auch abschreckt. Auch wenn das Risiko, sage ich mal, jetzt gering ist, dass wenn du jetzt gerade mal kurz für eine Stunde einkaufen gehst und halt deine Quarantäne verletzt, was man natürlich nicht machen sollte, aber einige Leute ja sicherlich gemacht haben, da gering ist, dass du dann erwischt wirst und halt auch so viel zahlen musst, ist es trotzdem eine relativ hohe Strafe, dass viele sagen, das Risiko ist einfach dumm einzugehen, weil da einfach viel zu hohe Strafe im Verhältnis ist. Aber andere Sachen wiederum stehen halt, dann kann man jetzt auch wieder über die ganzen Strafen und was weiß ich diskutieren, mit Blitzen oder sonst was, in einem viel zu geringen Verhältnis. Weißt du? Also es ist aber klar, es ist jetzt eine endlose Diskussion, ein endloses Thema und das stimmt schon. Aber ich, um jetzt mal wieder zurück auf die Schule zu kommen. Also ich weiß nicht, ob ich das unbedingt als...
Da sind wir ja eigentlich hergekommen, ne? Mann.
Ich weiß
und Höckchen auf Stöckchen.
Ja, wie immer bei uns hier im Podcast. Ich weiß nicht, ob mich das unbedingt als Schüler abschrecken würde, wenn ich jetzt ein Mittelklasse-Schüler wäre, sage ich mal, da sitzen zu bleiben. Weil im Endeffekt, das ist ja auch das Krasse. Du musst überlegen, wenn du jetzt in der 8. oder 10. Klasse bist, da fragt keiner mehr, was du in der 3. oder 4. Klasse für Noten hast oder in der 5. oder 6. Klasse für Noten. Das interessiert keine Sau mehr, wenn ich das mal so sagen darf. Und ja, ob du dann eine 3 oder eine 4 oder eine 5 hattest, solange du versetzt wurdest, ja.
Ja, aber das ist ja, solange du versetzt wurdest. Das ist ja das Große, wenn du halt nicht versetzt wirst. Das ist ja das Blöde, weil das ist schon hart. Also, weil ganz ehrlich, wen juckt denn die Schule jetzt noch? Die Schule ist ja völlig irrelevant. Also jetzt jucken auch niemanden mehr irgendwelche Noten, die du in der Schule geschrieben hast. Also es ist ja wirklich, für die Schule interessiert sich ja niemand mehr. Aber die Sache ist, damals, als du in der Schule warst, war Schule ja dein Leben. Das war ja absolut der Inhalt. Es gab ja nichts Wichtigeres, weil das war dein Beruf, wo sich alles abgespielt hat. Und wenn du da dann quasi aus deiner Klassenstufe rausgeworfen wurdest oder du hast ja dann deinen Freundeskreis verloren, weißt du, du hast auf einmal neue Lehrer gehabt. Das stelle ich mir schon echt krass vor. Und die ganzen Leute, deine ganzen Freunde sind ja dann eine Stufe über dir, machen ihre ganzen hier Tests, lernen was Neues und du machst das, was ihr schon vor einem Jahr gemacht habt, mit auf einmal wildfremden Leuten. Also gut, vielleicht sind die auch nicht so wildfremd, aber einfach mit neuen Freunden, musst neue Freunde finden, wirst da rausgerissen. Ich kann das schon verstehen, dass das auch ein Abschreckungsfaktor ist.
Definitiv, aber ich finde es auch krass und da muss ich wirklich sagen, da bin ich meinen Eltern auch so ein bisschen dankbar, weil meine Mama, soll mal ab und zu vorgekommen sein, eine schlechte Note mit nach Hause gebracht habe, dann hat die das jetzt nicht runtergespielt, aber sie hat dann wirklich jetzt auch kein großes Fass draus gemacht und hat gesagt, Jan, die Welt geht da auch nicht unter und das ist eigentlich genau die richtige Einstellung, weil teilweise, wenn ich mir überlege, wie ich in der Oberstufe war ich auch schon älter, dann gedacht habe, die Welt geht jetzt unter, weil ich mal eine schlechte Note in einem Fach heimgebracht habe und ich war auch jetzt, das kann man so ehrlich sagen, in der Oberstufe nicht der Beste in Englisch zum Beispiel, aber dann wie ich da die Einstellung hatte und trotzdem gesagt hat, komm, es geht halt weiter. Aber es hat in dem Moment wirklich fast eine Welt zusammengebrochen ist. Da darf man sich da auch nicht zu viel Stress machen, weil am Ende vom Tag,
ist nur eine Note. Ja, aber als Schüler hast du ja eine ganz andere Einschätzung. Du siehst es ja total subjektiv. Du kannst es ja auch gar nicht anders sehen.
Weil wenn du jetzt aus der rückblickend drauf...
Ja, dann ist totaler Quatsch natürlich, ja.
Kleine, also wie klein waren da war deine Sorgen im Vergleich zu jetzt und wie klein sind wahrscheinlich
jetzt deine Sorgen? Im Moment geht es mir ziemlich gut, da habe ich nicht so viele Sorgen, muss ich ehrlich sagen.
Im Moment ist deine größte Sorge, ob wir zuerst in Baden-Baden Matten gehen oder ins Casino, ne?
Richtig, richtig.
Das müssen wir nochmal einen Trip planen, ne? wenn der Juli frei ist.
Das machen wir auf jeden Fall.
Guck mal auf deiner App nach, darf ich das, ob hier in Baden, was war alles in Baden-Baden darf, ne?
Ja, das machen wir.
Darf ich Glücksspiel in Baden-Baden betreiben? Aber cool zu hören auf jeden Fall, dass du da mit Matze dich nochmal ausgetauscht hast. Den würde ich auch gerne mal wieder sehen.
Ja, bei mir früher, als ich schlechte Noten nach Hause gebracht habe, stand der Papa da, hat gemeint, Patrick, das ist eine 3. Wir sind Bärljungs. Wir schreiben keine 3. Es wird gelernt. Nee, ist natürlich frei erfunden.
Ja, dann hat dein Papa die Kappe aufgezogen, auf der Uff-Basse stand.
Richtig, genau.
Uff-Basse war richtig. Hab ich angeguckt.
Nee, ja. Das war das mit der, wir sind Bärljungs, wir schreiben keine 3. Das war eher die Mombacher Straßen-WG mit Tobi. Das war die Einstellung hatten wir da. Ah, diese gute alte Zeiten.
Gute alte Leistungsgesellschaft.
Richtig, richtig. Da haben wir noch Leistungssport betrieben. In allem. Da war sogar das Einkaufen Leistungssport. Naja. Den Tobi habe ich übrigens in Mainz gesehen, da habe ich ihm gesagt, dass hier der eine in Amerika hat zu mir mal gesagt, Patrick, you're the most competitive guy I've ever met. Und dann habe ich gemeint, Tobi, die haben dich noch nicht kennengelernt.
Geil.
Ja.
Ja, schon witzig. Schon witzig. Ja.
Und dann würde ich sagen, haben wir jetzt auch mal wieder gut 50 Minuten voll gequatscht, ne? Ich weiß nicht, ich habe die Uhr jetzt schon langsam aus den Augen verloren. Aber dann können wir auch langsam wieder zum Schluss kommen. Und ich bedanke mich für die schöne Folge heute. Ich fand es sehr angenehm, mal wieder mit dir zu quatschen, ne? War jetzt schon wieder ein bisschen länger her. Jetzt sind wir auch wieder schon wieder auf Kurs. Und ja, ich sage wie immer Tschüss und Ciao. Es war mir eine Freude und Ehre gleichermaßen, ne, dich immer wieder zu sehen hier. Und ich sage Tschüss und das letzte Wort hat wie immer der große Jan Steinmüller.
Das letzte Wort ist immer das Schönste. Mir war es auch eine Ehre, Patrick, wie immer. Und ich freue mich schon, wieder zurückzukommen und auf eine Partie Tennis natürlich. Und bis nächste Woche. Ciao.